Lebenshilfe.
Ja, und mit dieser Lebenshilfe-Sendung wollen wir ein bisschen auf die Wurzeln von unserem Glauben gehen. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier bei Radio Maria begrüßt sie Corinne Rellstab. Und mit uns im Studio ist Anna-Maria Malkusch. Sie ist jüdisch stämmende Christin. Also ihre Wurzeln gehen ganz klar ins Judentum. Wir reden heute über das Gottesbild der Juden und das Gottesbild der Christen. Wir haben schon einige Sendungen gehabt, wo wir uns mit dem jüdischen Denken und mit dem christlichen Denken auseinandergesetzt haben. Heute wollen wir jetzt mal aufs Gottesbild schauen. Ganz herzlich willkommen wieder bei Radio Maria, Anna-Maria Malkusch. Schön, dass Sie wieder gekommen sind.
Ja, es ist langsam ein Zuhause sein, ein Ankommen. Und ich komme eigentlich von den Wurzeln der Schweizer, nämlich vom Selisberg, der über dem Rüttli liegt. Das war am Sonntag noch dran. Jetzt aus den hohen Schweizer Bergen, aus dem Berner Oberland. Und da ging es tatsächlich auch ein Stück weit um das Gottesbild. Was ist noch da davon?
Wenn wir jetzt zurückschauen, Jesus war Jude, können wir sagen, wir alle haben irgendwo unsere Wurzeln auch im Judentum.
Absolut. Absolut. Wir haben durch Jesus Christus, durch Yeshua HaMashiach, haben wir unsere Wurzeln im Judentum, und im Neuen Testament ist es sogar noch deutlicher gesagt durch Paulus, wir sind alle Kinder Abrahams. Und Gott selber sagt von sich, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist eine genaue Definition, die sehr wohl was mit dem Gottesbild auch zu tun hat. Da können wir dann uns in Schritten mal voranbewegen. Aber diese Gemeinsamkeit im sogenannten Monotheismus, wir haben nur einen Gott, der für uns Christen steht, der für uns Juden steht, und ich bin genau dieser Brückenbauer, der auch beides sehr, sehr gut versteht. Ich bin ja streng katholisch auch aufgewachsen, erzogen worden, habe dadurch aber auch mein Gottesbild bekommen durch meine Erziehung, durch meine Prägung, durch meine Jugend. Und das hat mir in den späteren Jahren erstmal einen schweren Denkanstoß gegeben, als ich mit fast 50 dann zwei Semester eben in der katholischen Theologie oben in Wallendar bei Frau Professor Nauer und anderen eben auch verbracht hat. Und diese Frau Professor Nauer hat mich mit über 50 sehr, sehr deutlich mit dieser Frage im Studium konfrontiert, welches Gottes Bild hast du? Und das hat mich extrem herausgefordert. Ich war über 50 und hatte keins, musste ich dann feststellen, aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, Sie haben gesagt, dass Sie in der Wurzel der Schweiz jetzt etwas erlebt haben, das auch mit dem Gottesbild zu tun hat.
Ja.
Sprechen wir jetzt von einem Bild von Gott oder sprechen wir von einer Beziehung?
Wir sprechen von der Beziehung, weil das wäre jetzt eines der nächsten Punkte gewesen. Wir hören ja in den 10 Geboten, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Ja, wir sollen also kein bildliches Bild haben. Und die Beziehung zu Gott ist etwas, was in meiner Seele, in meinem Geist, in meiner Psyche Niederschlag findet, die ich aber brauche, um auch ein Gegenüber zu haben. Und das war auch die Frage von Frau Nauer gewesen, welche Beziehung hast du? Das ist das, was hinten dran steht, und das hatte ich zu dem Zeitpunkt mit über 50 gar nicht begriffen, dass es um Beziehung geht. Denn mein Gottesbild war geprägt von meinen kindlichen Erlebnissen in der katholischen Kirche. Wir hatten in dieser Josefskirche ein riesiges Altarbild, 10 Meter hoch, mit einem Vatergott, so richtig imposant, mit weißem Bart, alter Mann. Aber es hat mich geprägt. Das war mein Gottesbild. Ein strenger Mann, der da überlebensgroß auf mich hinniederschaut, und der mich eben in meinem Empfinden, was Gott ist, schon von klein aus geprägt hat. Dann kam natürlich auch das Vaterbild dazu. Und das ist etwas, was ich den Hörern wirklich auch ans Herzen legen möchte, mal zu überprüfen. Haben wir wirklich ein Gottesbild? Also diese Frage, die ich vor fast 10 Jahren eben gestellt bekommen hat, welches Gottesbild haben Sie, hast du, die weiterzugeben an jeden unserer Hörer? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, ob ihr wirklich ein Gottesbild habt? Und was gehört zu dem Gottesbild? Ist es nur oder ist es ein Jesus am Kreuz, den ich vielleicht hoffentlich in meinem Zimmer irgendwo habe? Ist es eine Bibel? Ist es ein gemaltes Bild? Gehört dazu etwas? Gehören dazu Eigenschaften? Gehören dazu Charakter? Merkmale? Habe ich eine Beziehung? Das sind all die Fragen, die auf mich eingeströmt sind mit dieser sehr, sehr herausfordernden, provozierenden Frage, mit der alles begonnen hat. Denn ich habe einfach festgestellt, das, was ich als Kind erlebt habe, war noch da. Es hat mein ganzes Erwachsensein, mein Reifwerden, mein Leben geprägt. Und dieses Vaterbild, was jeder von uns hat, und das ist eine menschliche Tatsache, dass das, was wir von unserem Vater real erleben, das, was wir von unserer Mutter real erleben, auch unser Gottesbild prägt. Wir nennen sowas in der Psychologie oder in der Psychotherapie Übertragung. Auch Gegenübertragung, das ist dann ein Thema, das ich in der Seelsorge oder in Seelsorgeseminaren auch ein bisschen deutlicher mache. Aber wenn ich meinen Vater vor mir sehe, auch wenn er nicht mehr da ist, und das, was ich mit meinem Vater erlebt habe, wird es zu einem extrem hohen Maße mein Gottesbild prägen, also das, was ich als Gott Vater verstehe. Da ist der Bräutigam Jesus jetzt noch gar nicht mal mit drin, obwohl der auch zum Gottesbild ja gehört. Und wenn ich in der heutigen Generation zum Beispiel feststellen muss, der Vater ist gar nicht da. Wir haben sehr viele Kinder ohne Ehebeziehung. Kind gezeugt, Kind zur Welt gekommen, das ist dann schon ein halbes Wunder. Und dann aber kein Vater. Oder einen Jugendlichen als Vater, wenn überhaupt, der noch überhaupt keine Möglichkeit hat, sich in diese Rolle hineinzubekommen. In der Kriegsgeneration hatte ich aber dasselbe. Das waren Väter, das waren Männer aus dem Krieg kommend, die zu Vätern wurden, sehr, sehr geprägt von ihren Kriegserlebnissen, sehr, sehr geprägt von den schlimmen Dingen, die sie erlebt haben. Und noch viel tiefer geprägt, und wir brauchen da wirklich nicht den Holocaust anzuschauen, das können wir vielleicht nachher kurz mal tun, aber wo war Gott? Ganz viele Christen, die in den Krieg zogen, aber kein gefestigtes Gottesbild hatten oder nur einen strengen Gott, stellten sich dann die Frage, wo ist Gott hier? Warum lässt er das zu? Warum muss ich andere töten? Und ich will da jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, weil es eher zu dem Thema gehört, Deutschland oder auch teilweise die Schweiz als traumatisierte Nation hat da noch ganz andere Erblasten aufzuarbeiten, aber es prägt mein Gottesbild. Es hat diese Menschen geprägt, die dann die nächste Generation, das ist auch meine Generation, ich bin gerade 60 geworden, extrem geprägt hat von dem, was mein Vater war. Der hat den Krieg noch miterlebt. Er konnte keine Liebe bekommen, er konnte keine Liebe geben. Er hat sich große Mühe gegeben. Er hat das Beste daraus gemacht, Vater zu sein. Aber wir haben noch ganz, ganz andere Vaterbilder. Grausame Vaterbilder. Väter, die aus dieser Gewalt, die sie erlebt haben, vom Opfer der Gewalt zum Täter wurden. Das prägt unser heutiges Gottesbild sehr stark. Was ich als Kind, als Hörer erlebt habe, übertrage ich auf das Gottesbild. Und damit habe ich ein Riesenproblem unter Umständen. Denn wenn ich nicht das, was uns die Bibel sehr wohl auch schon im Alten Testament sagt, eine liebende, gerechte Beziehung zu Gott habe, sondern wenn überhaupt aus einem christlichen Hintergrund einen strengen oder einen abwesenden Vater habe, dann kann keine Beziehung aufgebaut werden. Und hier liegt ein großer Unterschied und doch wieder eine Gemeinsamkeit zum Judentum, weil das Judentum eben von Anbeginn in den Schriftsätzen gesagt bekommen hat, erziehe dein Kind in der Tora, erziehe dein Kind in meinen Bestimmungen, erziehe dein Kind und spreche für mein Kind, erzähle ihnen von all den Wundern, die ich getan habe, erzähle ihnen, was euch geschehen ist, als ihr aus Ägypten herausgekommen seid, erzähle ihnen, dass ich immer für euch da war, wenn es euch schlecht gegangen ist. Ihr habt gejammert, ihr habt kein Wasser, ihr habt gejammert, ihr habt kein Brot. Ich war da, ich habe euch Brot gegeben, ich habe euch Wasser gegeben, ich habe euch versorgt. Also wir sehen eigentlich durch das Alte Testament, durch die Tora, also die ersten 5 Bücher Mose, wo das so schön beschrieben ist als Vorbild für uns, als Reise für unsere Beziehung mit Gott, ist eigentlich die Tora. Die Tora ist in diesen 5 Büchern der Beziehungsaufbau zu einer Liebesbeziehung zum Vater. Da ist Jesus ja noch gar nicht vorhanden. Aber der Vater wird geschildert, die Versorgung wird geschildert. Und die jüdische Familie hat in den Geboten ganz klar, dass sie sich das mit Lederbändern sogar um den Arm binden sollen, auf die Stirn binden soll, nie zu vergessen, dass sie einen Gott haben. Heute ist es leider so, dass diese Beziehung ein bisschen distanzierter ist. Heute geht es sehr viel mehr in die Ehrfurcht Gottes, in das Kadosch, in das Heiligsein Gottes. Und das ist aber in der katholischen Kirche noch am stärksten verwurzelt. Die Ehrfurcht vor Gott, diese Heiligkeit, mit der Gott auch als Majestät gesehen wird, die ist da, die ist auch verbindend, das sind Wurzeln, die wir im Jüdischen finden, die wir in der katholischen Kirche sehr stark noch leben. Uns fehlt aber auch in der katholischen Kirche teilweise das Element, das David uns eigentlich gibt, als Jude. Wir kommen ja gleich noch zu Jesus. Als Jude, David hat uns in den Psalmen, sein ganzer Lebensweg liegt in den Psalmen, in den Beschreibungen seines Lebens. Von seiner zerschlagenen Seele, von seiner Verfolgung bis in den Lobpreis hinein. Wir können von ihm sehr wohl sehen, wie die Beziehung entstanden ist, wo das Vertrauen entstanden ist, wo das Rufen nach Gott entstanden ist. Und das wäre eine schöne Sache, mal die Psalmen sich anzuschauen. Aber die Psalmen sind Grundlage im jüdischen Leben für ihr Gottesbild. Nur die Beziehung, die David sehr lebendig, sehr reell, auch als König dann, hatte zu Gott, zu diesem Yahweh Adonai, ich bin der ich bin, wurde zu sehr über die rabbinischen Traditionen in die heutige Zeit nur noch mit dem Namen Hashem. Also das ist, ich traue mich gar nicht mehr, diesen heiligen Namen auszusprechen, so heilig ist er. Und es ist nur, also nur ist sehr groß gesagt, Hashem, wunderschönes Wort auch, aber es lässt nicht so richtig die Beziehung zu ihm zu. Und David hatte sie. Und mit dieser Ehrfurcht vor Gott, wie wir sie in der katholischen Kirche echt in den Genen, in unserer DNA, in unseren Wurzeln aus dem Christentum noch haben, aus dem Urchristentum noch haben, das ja messianisch war. Ja, die ersten Christen waren zu einem ganz hohen Anteil Juden und machten die sogenannte messianische Urgemeinde aus. Und erst durch Paulus kam ja sehr viel stärker auch dann die Umgebung der Heiden dazu. Er war wirklich der Apostel der Heiden, der da mehr und mehr dazu bringt. Aber dann verwischte sich auch ein bisschen dieses Gottesbild, von dem wir heute so abgeflacht oftmals gar nicht mehr wissen, habe ich ein Gottesbild? Was ist mein Gottesbild? Was ist meine Beziehung? Habe ich eine Beziehung? Das war diese herausfordernde Frage als Betrachtung für mich damals. Das alte Gottesbild, gab es das? Und ich habe festgestellt mit 50, eigentlich bis 40, bis Gott mich wirklich auferweckt hat, das hatte ich heute Morgen so schön erzählt, also auch quasi am Frühstückstisch, als ich das Muttergottesbild von Schönstatt, das wandernde Muttergottesbild aus Schönstatt gesehen habe. Und ich denke, das ist spannend. Auch Maria hat ganz viel für das Gottesbild, auch für das Jesusbild getan. Aber da haben wir ja darüber gesprochen, mit dieser Erweckung, mit diesem Aufwachen hat mich Gott eben überhaupt erstmal an sein Herz geholt und überhaupt mal gezeigt, was ich an Wunden habe, was ich an Schwierigkeiten in meinem Leben habe, die er heilen möchte. Interessanterweise, das war so um 2000 rum, als dieses Wiederbeleben in der katholischen Kirche mit dem Aufbrechen von vielen Gaben überhaupt in diese Frage und in ein Theologiestudium mit fast 45 geführt haben, erst dann wurde eine solche Frage lebendig, erst dann wurde diese Frage überhaupt gestellt. Und in der Zwischenzeit hat Gott über diese 5 Jahre eine lebendige Beziehung gebaut, die vorher nicht da war. Und das habe ich auch feststellen müssen. Als der Weltjugendtag kam 2005 und ich wirklich allen beraubt wurde, in schwerste Krisen kam, in allerschwerste Nöte kam, wirklich in Mangel, in von der Millionärin runter in nichts, in absolut weniger wie nichts. Wo war Gott da? Hätte ich diese 5 Jahre zuvor in dem Bau einer Gottesbeziehung nicht gehabt, hätte ich dieses Beten, das meine Mutter mich als Kind gelehrt hat, nicht als Grundlage gehabt, die durch dieses Wiederaufwachen, durch dieses Wecken dann in eine richtige Beter-Person geworden ist, ich hätte diese Jahre nach 2005 bis heute nicht wirklich überleben können. Aber ich brauchte keine Narkotika, ich brauchte keine Tabletten, ich brauchte keine Psychotherapie. Ich bin selbst dann in die Seelsorge hineingerufen worden, aus meinen eigenen Sachen, aber nur durch diese Gottesbeziehung. Und mir darüber klar zu werden, das war diese Frage von Frau Nauer, die eben auch jetzt ein Buch geschrieben hat, das ganz viele, aber das fand ich so bezeichnend. Woran glauben Christen? Was bedeutet mir Christsein? Da wird es auch nochmal aufgegriffen für alle, die sich damit eben beschäftigen. Und wir hatten gerade vor kurzem ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wo ich gesagt habe, Frau Professor, Sie haben mich damals da reingestoßen. Sie haben mich darauf gebracht und Sie haben mich herausgefordert, mir mein Gottesbild bewusst zu machen. Und ich glaube persönlich, dass diese Sendung heute auch echt dazu beitragen soll, jeden Hörer, ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann, ob Oma oder Jugendlicher, Teen, mal sich hinzusetzen, echt hinzusetzen und sagen, habe ich ein Gottesbild? Was macht mein Gottesbild aus? Welche Schlagworte habe ich dazu? Aber ich sehe, es brennt eine Frage.
Wir hören zuerst ein bisschen Musik und denken wirklich mal darüber nach, was ist denn mein Gottesbild?
Sei mir gnädig. Bist du?
Gottesbild von den Juden, das Gottesbild von den Christen ist das Thema der heutigen Sendung mit Anna-Maria Malkus. Wir haben ein bisschen zurückgeschaut. Jesus war auch Jude gewesen. Unsere Wurzeln sind im Judentum. Das Gottesbild der Juden war vor allem eine Beziehung zum Vater gewesen. Frau Malkus, kann man das so sagen? Die Beziehung des Gottesbildes der Juden war vor allem ein Vaterbild, eine Vaterbeziehung.
Ja. Das würde ich so schon sagen wollen, wobei ihnen in ihren Gebeten, also auch ein sehr, sehr schönes Thema, Gebete im Judentum, wunderbar. Wunderbar, wenn wir hören, wenn wir lesen, mit welcher Andacht, mit welcher Wertschätzung, mit welcher Erhebung der Name Gottes hier immer wieder in verschiedensten Perspektiven, wo ich für mich selbst sage, Herr, der Wortschatz fehlt mir, der hier gebraucht wird. Und sie sagen, und wir lernen es im Vaterunser auch, aber, das ist Hebräisch, aber, lieber Vater. Die Juden unterscheiden in diese zwei Positionen von Abba, das ist der liebende Vater, der sein Kind auf den Schoß nimmt. So soll es auch von der ursprünglichen Blaupause Gottes für die Vaterschaft sein. Er nimmt das Kind auf den Schoß, er spielt mit dem Kind, er ist der liebende Papa. Aber dann gibt es auch Vater, und Vater ist auch im Jüdischen schon ein bisschen die Bezeichnung mehr für das Strenge, für das Erzieherische, für das Grenzensetzen, für das Korrigieren, auch mal für das Schimpfen, ja, oder auch mal eine Strafe, wenn wir so gar ganz aus dem Rahmen fallen, ganz aus den Regeln fallen, die uns der Vater als Grenze gegeben hat, dass wir uns nicht wehtun. Strafe ist immer so ein ganz, oder auch Gericht ist immer so ein ganz negativ besetztes Wort, aber im Hebräischen heißt es eigentlich Korrektur, auf den rechten Weg zurückzukommen. Und das muss manchmal ein bisschen schmerzhaft sein, wenn wir so ganz rebellisch sind, wenn wir so ganz auf unsere eigene Kraft setzen. Dann kommt der Vater. Und das ist wirklich im jüdischen Ursprungsbild auch der rabbinischen Lehre sehr, sehr stark verankert. Mit diesem sehr guten, prägenden, erziehenden Bild, Kinder schon ab 4 Jahren wirklich in dieses Lernen, wer Gott ist. Und dass es ein Gott von 3 Generationen ist, nicht nur so ganz kurzfristig, ein ganz kurzes, kleines Bild. Er als Vater, als unser Vater ist ein Gott des Erbes. Abraham, Isaac, Jakob, drei Generationen, Großvater, Vater, Sohn oder Tochter. Nur ich kann nicht in eine Tochterschaft, ich kann nicht in eine Sohnschaft überhaupt hineinkommen, wie uns das Neue Testament, jetzt sind wir wieder auf der christlichen Seite, uns vermittelt, wenn ich kein Vaterbild habe, wenn ich kein Gottesbild habe. Ich habe dann kein Gegenüber. Und viele der heutigen Religionen oder suchenden Lehren, ob das Buddhismus, Islam, Esoterik, ganz viele dieser anderen Ersatzmöglichkeiten zeigen mir eher ein, ja, es gibt ein höheres Wesen, es gibt ein Nirvana, es gibt ein nicht greifbaren des Es und viele andere Dinge, da will ich gar nicht reingehen, aber es ist keine Beziehung da, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht beschreiben. Und die Bibel gibt uns als Grundlage nicht nur diese Liebesbeziehung von Jesus zu seiner Braut, von Gott zu seiner Ehefrau Israel, sondern vom Vater zu seinen Kindern. Und die Bibel beschreibt uns im Alten Testament wie im Neuen diese einzigartigen Attribute, die wir manchmal eben schon kennen. Ich wusste so von meinem Vater, von meinem Gottesbild, ja, der ist allwissend und der ist allmächtig, aber er ist auch unsichtbar. Und das Altarbild, was ich so vor mir hatte, das prägte mein Kindsein. Aber es hat mich eben auch in meinem Erwachsensein geprägt. Ein alter Mann mit dem weißen Bart und eigentlich versteht er mich nicht. Ich bin ja die Jugend. Das ist nicht das, was wirklich ist. Deswegen hat Gott ja damals schon ganz am Anfang am Sinai gesagt, macht euch kein Bild. Er wusste sehr wohl, dass wir als Kinder wie eine leere Festplatte sind und das, was ich da reingebe an Informationen, an Bildern, an Dateien, das prägt mich. Das rufe ich später ab. Wir haben also diese einzigartigen Attribute, allwissend, allmächtig, unsichtbar, transzendent, allgegenwärtig, ewig, unveränderlich, vollkommen und heilig. Das macht die Majestät aus, aber noch nicht die Vaterbeziehung. Dann kommen ja die Merkmale, die wir aber auch schon im Alten Testament haben. Und das ist, er ist gut, er ist treu, er liebt mich, egal was ich tue. Er ist Liebe, er ist barmherzig, er ist gnädig, voller Mitleid für uns, Wahrheit. Das sind Dinge, mit denen kann ich was anfangen. Die sprechen mich als Mensch an. Und jetzt lasst uns mal zu Jesus kommen, denn das ist das zweite Gottesbild. Wir haben im Christentum, das entgeht den Juden leider, diese Dreifaltigkeit. Wir haben einen Gott Vater, wir haben einen Gott Jesus, Jeshua, wir haben ein Gottesbild des Heiligen Geistes, des Ruach HaKodesh. Und die Juden kriegen das nicht ganz auf die Reihe, dass es wirklich eine absolute Einheit ist. Obwohl es drei verschiedene, fast auch Generationen sagen, ja, wir haben ja die Sohnschaftsbeziehung hier ganz deutlich angesagt. Wir haben den Tröster und Berater des Heiligen Geistes. Das sind Gottesbilder, die aber in eins komplett zusammenfließen, die nicht auseinandernehmbar sind. Und das macht den Juden Schwierigkeiten. Sie haben einfach Adonai, wir haben das jetzt eben wirklich in diesem sehr schönen Lied von der Gruppe aus Augsburg mit dem Lied Adonai gehabt. Es ist viel Bibeltext im Text drin, finde ich sehr, sehr schön, aber auch das Adonai, das Hinstrecken zu den hebräischen, jüdischen Wurzeln. Adonai ist hebräisch, es heißt Herr. Aber es klingt wunderschön und trotzdem, Herr ist noch nicht Vater. Ja? Und ich möchte einfach die Hörer dazu hinführen, diese liebende, barmherzige Vater, nicht nur Figur, dieses Bild zu zeichnen, das genauso da ist. Denn das ist das, was ich heute habe. Das ist das, was mich die ganze Krise des Weltjugendtages, das mich allem beraubt hat, meinem Vermögen, meinem Ruf, meinem Stand, meine Kinder, wirklich komplett Hiob. Und trotzdem hat Gott aus diesem Desaster des Weltjugendtags nach Römer 8, 28 so eine Veränderung in mich hineingebracht. Er hat diese Verben, diese Worte Vergebung, Versöhnung so mit Leben gefüllt, dass ich eigentlich die mich komplett ruiniert haben und die meine Wurzeln mit ausmachen, meine eigentlichen Wurzeln ist das Judentum, sind die jüdischen Brüder und Schwestern, aber groß geworden und alles gelernt habe ich im Katholischen. Und genau da kam auch mein Ruin her. Und trotzdem hat der Herr das so verändert, dass er mich genau da wieder zurückgesetzt hat. Und da wieder gesagt hat, das, was du erlebt hast, was du heute bist, verdankst du nicht dir selbst, deine ganze eigene Kraft, alles, was du aufgebaut hast, Firmen, Angestellte, ist zu nichts geworden, aber dafür hast du etwas ganz, ganz anderes bekommen. Und ich kann heute mit ganzem Herzen wirklich sagen, dafür bin ich dankbar. Diese Veränderung, die er bewirkt hat, in dem Leid, in dem Schmerz, wie Jesus, an den ich mich fest geklammert hat. Er war das Gottesbild, was ich ab 2000 überhaupt in eine Beziehung brachte, die mir diese Liebe vermittelte, die ich so nicht kannte und nicht hatte. Die hat mich dorthin gebracht, dass ich mich ganz festgehalten habe in einer Krise. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Buch auch von einem Rabbiner, Kushner, der ein toller Mann war, ein sehr guter Rabbiner war und auch noch ist und der erleben musste, dass sein einziges Kind eine unheilbare Krankheit hatte, nämlich ein Gendefekt, der ihn vorzeitig altern und sterben lässt. Wie bringe ich das mit meinem Gottesbild in Übereinstimmung? Wie kann ich damit umgehen? Es war großes Leid. Er wusste, sein Sohn wird vor ihm sterben. Und in all den Überlegungen, die danach kamen und die ich teile und absolut nachvollziehen kann, war, Gott ist dafür nicht zuständig gewesen. Er hat mir das nicht als Strafe geschickt. Er ist nicht derjenige gewesen, der mich hier bestrafen wollte für irgendetwas, was ich schlecht gemacht habe, sondern es sind Umstände, die ich näher überprüfen muss, warum konnte es erbgentechnisch zu sowas kommen, aber es ist nicht von Gott geschickt. Genau das hat sehr, sehr vielen Juden im Dritten Reich in den Konzentrationslagern durch ihre Rabbiner ermöglicht, dem, was vor ihnen stand, der absolute Tod, sogar manchmal singend, entgegenzugehen. Es berührt mich extrem stark, dass Pater Kenternich von der Schönstattbewegung, ja auch ein katholischer Pater, eben nie gescheut hat, ins KZ Dachau zu gehen, um mit dem Augapfel, mit dem Volk Gottes, ihr Leid zu teilen. Er hätte freikommen können. Er hat es nicht getan. Er ist dort geblieben, er hat ihnen Stärke gegeben, er hat mit ihnen das Leid geteilt. Er hat ihnen dann Jesus Christus gebracht. Im Leid. Etwas, was mich sehr, sehr eng mit Schönstatt verbindet, ist, weil diese Wurzel, hier haben wir auch eine Wurzel, diese Wurzel im Leid, im Teilen des Leides stark zu sein, weil sein Gottesbild ganz klar in der Liebe Christi, aber auch im Leidensweg Christi verankert war. Seine Hilfe auch in der Mutter Jesu in Maria verankert war, die er hier als Frauenbild, als Mutterbild auch brauchte oder auch benutzte und auch gebrauchen konnte. Und das weiterzugeben hat im Übrigen dazu geführt, dass er das nicht nur überlebt hat, er hat Dachau nicht nur überlebt. Schönstatt hat danach einen Riesenaufschwung genommen, ist weltweit international geworden. Für mich kann nur sagen, ich weiß, dass Gott das auch als Lohn für all das, was Pater Kenter nicht mitgenommen hat. Und jetzt erzähle ich das deswegen, weil wir als Katholiken, als Christen die Aufgabe haben, das, was die Juden noch nicht sehen können, in einem liebenden Fürbittgebet gemeinsam auszurufen, nicht in einer Evangelisation, ich muss das jetzt auf die Werte, die ich fest und als Dogma festgeschrieben hat, sondern in einfach dem liebenden, geschwisterlichen Gebet, Herr, Vater, zieh ihnen die Decke von ihren Augen, die sie selbst zum Teil durch das Verstoßen Jesu auch in den Prozessbehandlungen mit Pilatus, hat Gott ihnen die Entscheidung überlassen. Ich bin überzeugt, dass Gott selbst, der Vater, über Pilatus ihnen die Frage gestellt hat, wen wollt ihr, Barabbas oder Jesus? Es ist eine Entscheidungsfrage. Die Bibel ist voller Entscheidungen, lernt Entscheidungen zu treffen. Lernt euch für mich oder für Esoterik entscheiden. Lernt euch für Jesus oder für eine Ersatzreligion zu entscheiden. Es ist eure Entscheidung. Ich zwinge euch nicht. Ich bin ein Vater, der euch liebt. Damals, vor 2000 Jahren, ist eine völlig falsche Entscheidung getroffen worden. Und da haben sicherlich auch die hohen Priester, die mehr mit Macht am Hut hatten als mit der Wahrheit in der Schrift, sicherlich einen Fehler gemacht. Das gibt eine spannende Story, da kann ich viel von erzählen. Aber sie haben sich für das Falsche entschieden. Und sie haben sogar gesagt, der Fluch, das Blut dieses Mannes komme auf uns und die Häupter unserer Kinder. Es war Pilatus, der wirklich, der Römer, der römische Statthalter, der die Kreuzigung tatsächlich veranlasst hat. Es war die Entscheidung, die falsche Entscheidung, sich nicht für das Leben, sondern für das Falsche zu entscheiden. Das hat einen Fluch wirklich auf dieses Volk geworfen bis heute. Es heißt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und während ich hier sitze, schreit mein Herz vor, weil ich eben Jüdin bin, vor Trauer und Schmerz über das Nicht-Erkennen-Können, dass da eine Decke ist. Und ich sehe, das ist eine Aufgabe von uns Christen, in einer liebevollen Gebetsfürsprache den Vater zu bitten. Es sind unsere Geschwister, es sind unsere Wurzeln. Herr, nehme ihnen doch diese Fluchdecke für die falsche Entscheidung, die sie damals getroffen haben, von den Augen. Vergib ihnen, aber auch vergib uns, vergib mir als Christ, wo ich meine Wurzeln verlassen habe, wo ich eine Trennung zugelassen habe, auch durch Lehre, dass ich mich mit meinen Geschwistern gar nicht mehr eins fühlen sehe. Wo ich getrennt wurde von meinen Geschwistern, wo ich das nicht mehr verstehen wollte, obwohl es meine eigenen Wurzeln im Christentum sind. Aber Jesus hat alles für uns am Kreuz getragen. Sein Blut, ja, ist das, was uns heute erlöst, was uns reinigt, was uns heilt, was das zweite Gottesbild ausmacht. Und das ist etwas, was ich eben mit diesem Gottesbild im Judentum wie im Christentum, das eigentlich eins ist. Denn wir alle haben den Vater, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir sind eins in dem einzig wahren Gott. Wir haben nur die nächste Generation, den Sohn. Wir haben Jesus schon. Und die messianischen Juden haben diese Fülle eigentlich in der Frucht und in der Fülle des Alten Testamentes, der Tora, der Grundlagen, das sie als Kinder ja auch erleben und mitbekommen, aber auch des Neuen Testamentes in und durch mit Jesus Christus.
Vielen Dank, Anna-Maria Malkusch, für diese tiefschürfenden auch Ausführungen. Wir hören jetzt nochmals ein Lied und können darüber nachdenken. Ja, Herr, zeige uns den Vater. Wir merken, dass das sehr tief geht und diese Vaterbeziehung, die irgendwie wieder ganz neu belebt werden darf. Wir sind in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch und wir spüren, dass wir wirklich ganz tief in diesen Vater hineingezogen werden.
Ja, also gerade dieses Lied, wir haben hier eine wirklich ganz intensive Gegenwart Gottes, spüren das hier im Studio. Ich glaube auch ganz inniglich, dass das auch zu jedem Hörer weitergeht, auch der das später hören will, weil das Herz des Vaters, zeige mir den Vater, das ist das, was die Jünger Jesus gefragt haben. Und Jesus sagte, ich bin die Tür zum Vater. Da könnte ich euch jetzt wirklich wunderschöne Sachen aus dem Hebräischen erzählen, wie das mit Türpfosten, warum genau dieses Wort von Jesus gebraucht wurde. Ich bin die Tür zum Vater, ich bin der Eingang zu einer Vaterbeziehung. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn ich mit Jesus diesen Weg gehe und dann sage, Herr, heile mich, dass ich zum Vater wirklich mich ausstrecken kann. Jesus, Yeshua HaMashiach, das hebräische Wort für Jesus, der eigentliche Name, wie er quasi getauft wurde, der Name, der ihm gegeben wurde, ist viel umfassender, viel tiefer wie die griechische Übersetzung. Yeshua sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich kann dir diese Ebene, ich kann dir diese Beziehung zum Vater geben. Und während ich hier sitze, Corinne hat es jetzt selbst erlebt, bin ich sowas von berührt, weil das Herz des Vaters ist so deutlich da. Der Vater, der jeden von uns, jeden Hörer, jeden, der zuhört, ob Schweiz, Deutschland, wo auch immer, er ruft sein verlorenes Kind. Und ich kann es eben jetzt spüren, das ist eine sehr große Gnade. Er ruft dich ganz, ganz persönlich. Er ruft dich ganz persönlich auch auf die Knie, zu kommen und zu bitten, Vater, offenbar dich mir. Zeig mir, wer du wirklich bist. Nicht nur diese allwissenden, allmächtigen Attribute, die kenne ich vielleicht schon ein bisschen auch durch meinen Glauben, durch meine religiöse Erziehung. Ich brauche den Vater. Ich brauche dich. Mir fehlt etwas, was mich trägt in Zeiten von Krankheit, was mich durchträgt in Zeiten von Krisen, was mich durchhalten lässt, auch als alter Mensch. Ich habe euch das in einer früheren Sendung schon gesagt, meine Mutter, die ist so eine treue, brave Katholikin, Jüdin, aber Katholikin war bis zum Schluss und meine Schwester wäre da sicherlich nicht immer mit einverstanden, aber sie hat das voll angenommen, sie hatte so eine Angst zu sterben. So eine Angst. Und sie hatte trotzdem ein tiefes Glaubensleben. Sie war eine Beterin, sie hat mir das beigebracht. Aber sie hatte so eine Angst. Und als ich mit ihr diese Tage durchgehen durfte und dieses Vaterbild ihr vermittelt, dieses Gottesbild des persönlichen Papas, konnte sie mit so einem Frieden wirklich mit einer Freude gehen. Also wir haben alle Altersgruppen hier wirklich angesprochen. Bin ich ein Jugendlicher? Brauche ich den Vater, den ich vielleicht nie hatte, weil er nicht da ist oder ich kenne ihn vielleicht noch nicht mal? Wenn ich ein Middle Age bin, so wie wir, so 40 bis 60, dann ist mein Vaterbild eventuell einfach durch meinen biologischen Vater, meinen irdischen Vater, sehr stark auch geprägt, was noch unter Umständen Kriegsgenerationserfahrungen hat. Und wenn ich ein alter Mensch schon wäre, der den Krieg sogar miterlebt hat, brauche ich es umso mehr, weil ganz, ganz viele Not erlebt haben, weil ganz viele noch Hunger erlebt haben in der Nachkriegszeit, in der sie vielleicht geboren sind. Und ich kann nur sagen, der Vater steht da und ruft, komm mein Kind, komm in meine Arme. Ich habe dir den Weg durch meinen Sohn, durch Yeshua geebnet. Und du brauchst nur zu bitten, dass ich dich wiederhole, ich dich wieder in meine Arme schließen kann. Ich bin dieser Vater für den verlorenen Sohn, für die verlorene Tochter, die irgendwann im Laufe ihres Lebens den Weg und das Ziel ein wenig verloren hat, aus den Augen gewonnen hat. Aber dieser verlorene Sohn, der so in Krise steckte, der so in Armut dann gekommen ist, und das ist auch geistige Armut, ich war letztlich eigentlich geistig tot, der ging zurück. Der hat sich überwunden. Der hat die Entscheidung getroffen, hier und heute zu sagen, ich kenne dich nicht mehr. Ich bin ehrlich, ich kenne dich nicht mehr, vielleicht kenne ich noch nicht mal Jesus so ganz tief, wie ich es mir wünschen würde, aber ich möchte es wieder. Und das ist der Schritt, wo der Vater dir zwei Schritte entgegeneilt. Zwei Schritte, mehrere Schritte. Er rennt dir entgegen mit offenen Armen und sagt, mein Kind, wie lange habe ich auf dich gewartet? Ob du jung bist oder alt, ob Mädchen oder Mann. Und wenn wir vielleicht einfach diese restliche Zeit noch mal ganz kurz nutzen wollen, ein Gebet zu sprechen und wirklich gemeinsam zu sagen, lieber himmlischer Vater, aber hier und jetzt bitte ich dich um Vergebung, wo ich dich losgelassen habe, wo ich den Weg nicht weiter gesucht habe, durch Jesus, durch Jeschua überhaupt zum Vater zu finden, wo so viel Barrieren zwischen dir und mir dennoch standen, auch durch eine Vaterwunde, auch durch eine Mutterwunde. Vergib mir, wo ich die erste Liebe verloren habe und damit auch den Weg von dir irgendwo in meinem Lebensweg verloren habe. Vergib all meine großen und kleinen Sünden, die Jesus schon am Kreuz getragen hat, und nimm mich wieder in deine Arme. Lass mich nie wieder los, denn du hast es mir versprochen. Im Neuen Testament steht, du wirst mich nie verlassen, nie allein sein lassen. Und doch habe ich ganz oft in meinem Leben Alleinsein, Isolierung, all die Dinge erleben müssen, ausgegrenzt sein, nicht akzeptiert werden und. Und das hat wehgetan. Und ich habe mich nie gefragt oder habe gesagt, ja, wo bist du da, Gott? Ich habe dich angeklagt. Ich habe dich angeklagt. Du bist nicht da. Ich habe aber nie bei mir gesucht, ob da nicht auch noch eine Wurzel ist, ob da nicht der Grund liegt, warum ich dich nicht wahrnehmen und nicht hören oder sehen kann. Und ich möchte zurück. Amen.
Amen.
Vater, du bist immer bei mir. Hey, ich preise deinen heiligen Namen.
Ja, Sie haben auch Gelegenheit, jetzt in die Sendung anzurufen und mit Anna-Maria Malkusch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist bei Ihnen auch eine Frage auftaucht oder etwas, was Sie noch ein bisschen besser möchten verstehen. Die Telefonnummer ist 043 501 22 22. Ja, Anna-Maria Malkusch, wir haben ganz tief jetzt diesen Ruf, diese Sehnsucht des Vaters irgendwie wahrgenommen. Ist bei den Christen ist ja auch Jesus so ganz im Zentrum. Ist das dieselbe Sehnsucht, die Jesus auch hat?
Aber natürlich, Jesus sehnt sich nach seiner Braut. Und ich hatte das schon mal erwähnt, ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben über die Tage der Braut. Und da wird ganz viel von dem, was wir so in den letzten Sendungen angerissen haben, viel ausführlicher auch besprochen. Die Braut, das ist die Liebesbeziehung von Jesus zu uns. Wir sind als Kollektiv, als eine Braut, aber wir sind auch als Einzelmensch, als du und ich, Mann und Frau, Teil der Braut. Aber die Braut braucht eben auch ein paar Voraussetzungen. Sicherlich noch einige Sendungen, die möglich wären. Dieser nächste Aspekt, wo ist Jesus in diesem Gottesbild? Wo ist Jesus in dieser Beziehung? Wie bringt er uns voran? Das kann ich mir noch gut vorstellen, dass wir noch einiges darüber hören dürfen. Aber jetzt ist wirklich dran, auch so Texte von diesen herrlichen Liedern mir näher anzuschauen, in eine Ruhephase zu kommen, den Herrn um Ruhe zu bitten, um Shalom zu bitten. Wollten wir auch mal betrachten, was bedeutet Shalom? Wir haben dieses Jubeljahr, wir haben dieses Wiederherstellungsjahr und wir dürfen Jesus bitten, dass er diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu sich in der ersten Liebe und ersten Priorität, aber auch die Liebesbeziehung zum Vater durch den Heiligen Geist, durch den Ruach herzustellen. Und ich glaube, das ist sein großer Ruf an uns alle.
So möchte ich einfach nochmal Gelegenheit geben, wenn Sie möchten, noch sich in die Sendung eingeben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Telefonnummer ist 043 501 22 22. Ja, und da dürfen wir jemanden begrüßen. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Grüß Gott wohl, Frau Rellstab, du hast vorgestellt, Luzern. Ich habe eine Frage an Frau Malkusch. Zu den messianischen Juden, kann man diese bereits als Christen bezeichnen oder sind diese eine Art Bindeglied zwischen Judentum und Christentum?
Diese Terminierung Christen finden wir übrigens nicht im Neuen Testament. Sie sind ein Bindeglied in meinen persönlichen Erfahrungen und Augen. Sie haben von beidem schon die Fülle. Sie sind Christen in dem, wie wir es als Christen verstehen. Sie sind Nachfolger Jeschuas. Das sage ich von mir auch. Ich bin eine Nachfolgerin, eine Jüngerin Jesu. Und trotzdem habe ich die Fülle dessen, was auch eben durch die Kirche, durch das, was wir selbst auch erleben, aufgreifen können. Sie wollen aber in ihrem jüdischen Wurzeln, in dem, was sie auch erlebt haben als Kinder. Sie wollen in der Fülle dessen, was ihr Erbe ist, auch verbleiben dürfen. Da haben wir in der Vergangenheit einige sehr schwerwiegende Fehler in der Evangelisation gemacht und das hat sehr viel Spaltung auch und Missverständnisse zwischen den Juden und den Christen gegeben. Es tut mir persönlich sehr, sehr leid, aber ich glaube, wir können hier Neues auch wieder starten, wir können neu anfangen.
Dankeschön. Dann noch kurz eine Frage. Sie haben das auch angesprochen, dass Vertreter der Juden gesagt haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja. Denken Sie zum Beispiel, dass der Holocaust auch eine Folge dieses Rufes war?
Mhm.
Oder darf man das nicht so sehen?
Das kann ich nicht ganz so sehen, weil wir hier menschliches Eingreifen haben. Wir haben hier eine Person, in dem Fall Hitler, der interessanterweise Katholik war von der eigentlichen Urprägung, aber dann die Worte von Luther genommen hat, um sich hier eine Religion zu basteln und alles auszuradieren, was jüdisch ist, weil er ein ganz anderes Bild hat. Der Holocaust hat eine sehr, sehr differenzierte und sehr komplexe Struktur. Der Fluch, der in der damaligen Zeit sicherlich bis heute wirkt, hat Einflüsse darauf, das kann ich mir vorstellen, aber sicherlich auf keinen Fall den Auslöser oder eben auch dieses menschliche Versagen, das hier von der Regierungsleitung Hitlers auch ausgeführt wurde.
Herzlichen Dank für den tiefschürfenden Vortrag, Frau Malchusch.
Bitte schön, gerne. Ich möchte auch generell einfach nochmal aussprechen, wenn noch Fragen sind, auch zu den ganzen Bibelstellen, wie Gott beschrieben wird, sowohl in seinem Charakter wie auch in seiner Einzigartigkeit. Oder ich habe vieles, vieles noch gar nicht ansprechen können, weil der Herr hier ganz anders geführt hat. Er kann sich an Frau Rellstab wenden und sie kann auch Verbindungen herstellen, dass da noch andere Dinge besprochen werden können, wenn das jetzt im Moment nicht dran ist oder wenn manche einfach Schwierigkeiten haben, sich übers Telefon zu melden.
Ja, also jemand ist jetzt noch dran. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Grüezi, da ist Lech in Luzern. Mich beschäftigt die Frage der Stellvertretung, weil es gibt ja so viele Menschen, die eben keinen Zugang zum Vater haben, ja. Also nie erlebt haben, ja, in ihren Jahren des Lebens, Jahrzehnten, ja, zum Teil.
Ja.
Und die Hassgefühle haben.
Absolut.
Und deshalb auch die Religion ablehnen,
ja,
und auch nicht zu Verzeihung schon gar keinen Zugang haben.
Ja.
Ist da Stellvertretung irgendwie möglich, oder
ja,
wie sehen Sie das?
Also ich sehe das ganz für mich persönlich, ich kann es aber auch so aus meinen Erfahrungen in der Seelsorge und der Psychotherapie weitergeben. Jesus Christus, Jeshua selbst hat das Prinzip der Stellvertretung uns geschenkt. Er ist stellvertretend als Mensch für unsere Sünden, für all diese Schwierigkeiten und all die Fehler und Bundesbruch und all die Dinge, Flüche gestorben. Und er hat uns dieses Prinzip, es ist ein göttliches Prinzip, er hat uns das weitergegeben in der Fürbitte. Deswegen war ich einfach vorhin so stark auch geführt, nochmal zu sagen, wir haben diese Aufgabe. Jeder Christ, eigentlich auch jeder Jude, wird übrigens über Teshuva, also auch über ganz viel Buße, Buße ist im Jüdischen sehr stark, diese stellvertretende Aufgabe für den anderen einzutreten. Und ein wichtiges Merkmal ist zum Beispiel, die Juden machen das jedes Jahr Yom Kippur. An dem großen, großen Festtag der Juden wird aufgerufen, mit Fasten und Beten für den Nächsten einzutreten, nicht mehr für sich selbst. Wir kommen noch zu Yom Kippur, das wird nächsten Monat sein, da können wir da richtig drauf eingehen. Aber da wird nicht mehr ich selbst ins Zentrum gestellt, sondern stellvertretend für die, die keinen Zugang haben. Und je mehr mein Herz zerbrochen ist, Maria war unser bestes Beispiel. Viele Gebete, die auch von Maria ausgegangen sind, sind in der Stellvertretung. Und wir dürfen von einem mitleidenden, liebenden Herzen unseren himmlischen Vater bitten, dass er hier Hass, Trennung, Spaltung, Missverständnisse herausholt, aufdeckt und in Vergebung und Versöhnung heilt. Also das wäre eine eigene Sendung tatsächlich. Vergebung und Versöhnung und Stellvertretung ist ein wunderbares, ein ganz wunderbares Thema, wo ich uns alle als Christen in der Nachfolge mit dem Gebot Jesu über die Nächstenliebe sehr, sehr stark auch ansprechen möchte.
Ja, ja. Also mit anderen Worten, wenn ich um eine solche Situation weiß, habe ich sofort auch die Verpflichtung, dafür einzutreten, stellvertretend.
Eigentlich ja. Ich habe tatsächlich eine Verpflichtung darin. Das ist eine Bundesbeziehung, die ich mit Gott, mit Jesus geschlossen habe, dadurch, dass ich mich auch zu ihm bekenne. Und eines der Pflichten, wenn ich es so will, ist auch für den anderen einzutreten, im Gebet, in der Liebe, in dem, was ich sehe, nicht wertend, nicht richtend. Das ist eben gar nicht so einfach, das muss ich lernen, weil viele von uns haben da noch so Schwierigkeiten mit dem Richten und Verurteilen. Aber einfach hinhalten und sagen, Herr Vater, das sehe ich, Jesus, das sehe ich. Das ist aber nicht gut. Das ist Nachbarschaftsbeziehung, das ist Familienbeziehung. Ihr glaubt gar nicht, was ich alles in der Seelsorge erlebe, was kaputte Familienbeziehungen anbetrifft. Auch da ist schon die Stellvertretung im Gebet absolut, absolut vorrangig. Ohne Gebet, also das ist vielleicht die nächste Sendung, Gebet einfach auch, ohne Gebet, Jesus sagt, bittet und ihr werdet bekommen. Also wir kommen schon wieder in ein neues Thema. Corinne ist am Lachen.
Ja, schön. Herzlichen Dank.
Gerne geschehen. Vielen Dank.
Ja, ruf mir in Erinnerung, was eigentlich so unterschwellig schon bewusst ist, aber
schön.
Bestätigung ist immer wieder.
Absolut, ja. Das sagt uns der Papa selber, das sagt uns Jesus selber. Wir brauchen und wir sollen uns auch immer bestätigen, aber auch korrigieren lassen. Das ist bei mir auch immer wieder der Fall.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Schenk uns deine
noch ein bisschen Zeit, wenn Sie auch noch sich möchten, in die Sendung eingeben oder eine Frage haben, an Anna-Maria Malkusch, 043 501 22 22. Ja, jetzt haben wir wieder jemanden am Telefon. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Grüezi, das ist Rita Nowak.
Könnten Sie noch das Radio abstellen? Sonst haben wir da das Echo im Hintergrund. Vielen Dank.
Danke. Grüezi, Frau Restab, das ist Rita Nowak. Lassen Sie mal, die Frau Kompus soll noch mal das Wort erklären, was sie vorher gesagt hat. Nicht Vater, Herr oder so.
Ach, Adonai. Meinst du das?
Adonai.
Aus dem Hebräischen kommend heißt die Übersetzung von Adonai Herr. Aber Herr ist auch
das
eine
ist
sehr...
Gottvater.
Bitte?
Das ist wirklich Gottvater, das habe ich in der Nacht gehört.
Ja, El Shaddai ist eigentlich Gottvater. El Shaddai ist Vater und Mutter in einem zum Beispiel. Ist die Bedeutung von Herr ist nicht die gleiche Bedeutung von Vater. Es ist ein bisschen differenzierter. In der Auslegung könnte ich da das mit hineinnehmen, aber es würde nicht ganz die eigentliche hebräische Urwortlaut wiedergeben. Mhm. Es ist gut, es ist wichtig, es ist ein sehr wertvolles und für uns alle auch ein sehr schönes Wort, das wir brauchen, aber die persönliche Beziehung wird noch nicht deutlich dadurch. Das ist mehr aber. Adonai ist mehr Vater in der erziehenden Form, könnte ich vielleicht damit hineinbringen.
Nochmal. Ich habe 12 Autounfälle mit Schleudertrauma, darum muss ich langsamer haben.
Alles gut, das ist okay. Ich würde, wenn Sie wollen, können wir nachher noch mal telefonieren und ich kann für Sie beten, wenn Sie einen Unfall hatten mit dem Schleudertrauma, dass da einfach auch noch schnellere Heilung vom Herrn geschenkt wird. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Aber ganz langsam, also Adonai ist ein hebräisches Wort, das die Bezeichnung Herr gibt, die ich aber auch für einen Herrn, wie in einem Bauernhof, ja, der Oberste ist ein Herr oder ein König oder ein Fürst würde auch mit Adonai bezeichnet werden.
Aber das ist nichts Böses, das ist wirklich Gottvater, das ist wirklich richtig.
Ja, ja, ja.
Das habe ich gehört in mir innen, in ganz schwierigen Situationen.
Richtig.
Und das Wort habe ich gehört und ich habe so Angst bekommen, dass das jetzt etwas Böses ist.
Nein.
Ich habe da ein Problem.
Ja.
Vielleicht bin ich ja wirklich beim Himmel und ich meine, ich habe einfach nur Angst bekommen, was da passiert.
Nein, es ist absolut, das ist wie ein Erkennungszeichen. Als ich so aufgewacht worden bin, um 2000 rum, hatte ich auch in der Küche bei mir in mir drin plötzlich das Wort Elohim. Auch das ist Hebräisch, auch das heißt Herr. Es war ein Ruf von Gottes, das ich in mir hatte und ich möchte wirklich von ganzem Herzen auch die Verantwortung für diese Aussage nehmen. Es ist Gott, der sich Ihnen hier erkennbar gibt. Es ist Jesus.
Alles im Gute.
Es ist im Gute. Ah ja, natürlich. Absolut.
Ich habe die letzten 20
Minuten. Wir können da kurz abbrechen. Sie können am Telefon bleiben und wir können nachher miteinander weiter im Gespräch bleiben. Wir können da die Sendung beenden.
Und dann gehen wir weiter.
Frau Malkusch, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so tief jetzt auch in diese Gottesbeziehung geführt haben. Gottes Bild der Juden, Gottes Bild der Christen. Wir freuen uns sehr auf weitere Sendungen. Alles Gute, bis zum
Dankeschön.
Nächsten Mal.
Ja, und ich danke auch für die Gelegenheit, einfach das so weitergeben zu dürfen.
Danke.
Produktion von dieser Sendung ist nur möglich dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank.